Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Bastian Rutte. Guten Abend. Automatische Gesichtserkennung im Fußballstadion. In Dänemark gibt es das schon. Droht der Gesichterscan auch in Deutschland? Ein Thema in den nächsten 50 Minuten. Außerdem sprechen wir über Stand-up-Paddling. Es gibt einen Rechtsstreit darüber, ob das stehende Paddeln auf dem Brett offiziell unter Kanufahren oder unter Wellenreiten fällt. Außerdem geht es in dieser Sendung um die globale Expansion des Radsports. Wir berichten vom Arctic Race of Norway. Premiere in der Fußball-Bundesliga und dann sowas. 0:3 liegt Union Berlin zurück gegen Leipzig. Für RB haben Halstenberg, Sabitzer und Werner getroffen. Gespielt sind 51 Minuten. Wenn weitere Tore fallen, dann hören Sie das hier bei uns. Mit einem Sieg ist heute Eintracht Frankfurt in die neue Saison gestartet. 2:1 gegen Hoffenheim. Carsten Schellhorn berichtet.
Durch das zweitschnellste Bundesliga-Tor der Vereinsgeschichte legte Eintracht Frankfurt einen Traumstart hin. Das Tor des Tages durch Martin Hinteregger fiel nach 35 Sekunden nach Flanke des überragenden Kostic. Freude beim Torschützen.
Natürlich heute zum Auftakt 3 Punkte. Was gibt Schöneres? Das war unser Ziel und gewaltig, dass wir das geschafft haben.
Die Eintracht eine Viertelstunde mit Druckfußball. Danach übernahm die TSG Hoffenheim die Regie auf dem Platz. Doch viel Ballbesitz allein schießt halt keine Tore. Hoffenheim fehlte vorne die Durchschlagskraft. Zwei vermeintliche Hoffenheimer Treffer wurden zudem wegen Abseitsstellungen aberkannt. Ärgerlich, sagt der neue TSG-Trainer Alfred Schreuder.
Erste Tor haben wir selbst nicht gut gemacht. Das war klares Abseits. Da mussten wir schlauer sein und schneller zurückkommen aus die Abseits. Zweite Tor war, glaube ich, knapp. Ich habe es noch nicht gut gesehen.
Bei der TSG Hoffenheim heißt es nun warten, dass die lange verletzten Torjäger der vergangenen Saison, Belfodil und Kramaric, schnell wieder in die erste Elf zurückfinden und damit die Durchschlagskraft erhöhen. Und die Eintracht braucht stürmertechnisch nach den Abgängen von Torjäger Jovic und Aller auch noch Zuwachs. Bis Mitte der Woche soll der Wechsel des ehemaligen Wolfsburger Stürmers Bas Dost unter Dach und Fach sein. Bas Dost kommt für 10 Millionen Euro von Sporting Lissabon.
Frankfurt gegen Hoffenheim also 2:1. Damit sind 8 von 9 Partien an diesem ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison beendet. Und über diesen ersten Spieltag spreche ich jetzt mit Max Jakob Ost, der für seinen Podcast Rasenfunk so gut wie alle Spiele in voller Länge schaut und dann seziert. Herr Ost, fangen wir mal an mit dem BVB und den Bayern. München unentschieden gegen Hertha, Dortmund hochgewonnen gegen Augsburg. Ein Beleg dafür, dass das neue Dortmunder Selbstbewusstsein berechtigt ist?
Ja, das kann man durchaus so sehen, weil Dortmund hat die an sie gestellte Aufgabe besser gelöst als der FC Bayern, nämlich aus den herausgespielten Chancen auch Tore zu erzielen. Und ich glaube, fast noch wichtiger als dieses 5:1 war eine andere Sache in diesem Spiel, nämlich die Einwechslung. Julian Brandt, Hakimi und Mario Götze kamen alle von der Bank. Und das zeigt nochmal, in welcher Qualität sich jetzt auch die Breite im Kader verstärkt hat bei Dortmund.
Die Bayern gestern noch ohne Neuzugang Ivan Perisic, Filippo Coutinho ausgeliehen vom FC Barcelona, heute erst in München gelandet. Kaderplanung also im Last-Minute-Modus. Setzen die Bayern voll darauf, dass eine gute Rückrunde wieder reicht, um Meister zu werden?
Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Also alle beiden Spiele, und man kann ja auch Michael Cuisance noch mit dazu nehmen, der unter der Woche kam fürs defensive Mittelfeld von Ligakonkurrent Gladbach. Alle Spieler haben die Qualität, direkt zu helfen, und das muss auch der Anspruch des FC Bayern sein. Aber wir alle haben es ja fast schon minütlich verfolgen können. Das wirkte alles nicht so ganz geplant und ist sicher nicht ganz optimal, dass die Spieler erst jetzt am Ende der Vorbereitung schon im laufenden Ligabetrieb erst zur Mannschaft stoßen.
Zu den drei Aufsteigern. Köln und Paderborn haben verloren. Union spielt gerade. Union Berlin sieht auch eher schlecht aus. 0:3 weiter gegen RB Leipzig nach gleich 55 Minuten. Wer von diesen drei Aufsteigern könnte trotzdem das neue Düsseldorf werden?
Also wenn wir uns jetzt nur mal an diesem ersten Spieltag orientieren, dann haben Köln und Paderborn da sehr gute Spiele gezeigt. Köln gegen Wolfsburg eigentlich fast gar nichts zugelassen, ein bisschen Pech gehabt bei den beiden Gegentoren und auch noch eine strittige Elfmeterentscheidung gegen sich entschieden worden. Und Paderborn hat das gezeigt, worauf man sich schon freuen kann in dieser Saison. Einen aggressiven Pressing-Fußball gegen Leverkusen, der auch in 2 Toren gemündet hat, am Ende ein 2:3. Aber ich würde sagen, vom Überraschungsaspekt wird wahrscheinlich Paderborn das neue Düsseldorf werden, wenn wir das so wollen, weil sie auch einen eigenen Spielstil mitbringen.
Zu den Trainern. 7 Trainer sind diese Saison dabei, die vorher noch nie erste Liga gecoacht haben. Was bringen die taktisch Neues auf den Rasen?
Ja, also wir sehen jetzt tatsächlich immer mehr Elemente der Fußballschule, die ein großer Konzern aus Österreich in den Fußball gebracht hat, der hierzulande von Leipzig repräsentiert wird und in Österreich von Salzburg. Wir werden viel Pressing sehen. Das ist korrekt, genau. Sie haben das kleine Rätsel gelöst. Wir werden viel Pressing sehen. Wir haben viele Trainer, die direkt mit dieser Red Bull Fußballschule assoziiert werden, mit ihr gearbeitet haben schon oder im direkten Konkurrenzkampf zu ihnen standen. Und diesen Fußball werden wir auch häufiger sehen. Also sprich, die Mannschaften werden weniger Zeit bekommen, mit dem Ball ein Spiel aufzubauen. Sie werden häufiger schon in der eigenen Hälfte attackiert. Da wird dann jeder Fehler gleich noch viel schmerzlicher bestraft, als wenn das weiter hinten auf dem Feld passiert. Und da können wir auch die Hoffnung hegen als neutrale Beobachter, dass viele Tore fallen werden.
Das heißt, über dem Ganzen schwebt so ein bisschen der Geist von Ralf Rangnick, wenn man so will, ja? Dem vermeintlichen Mastermind der RB.
Ja, also niemandem würden diese Zeilen jetzt mehr gefallen als Ralf Rangnick selbst, aber ein bisschen kann man das schon so sagen. Also es gibt jetzt wirklich eine ganze Reihe von Trainern, die auf ähnliche Elemente wie er Wert legen. Man könnte auch sagen, der Geist von Jürgen Klopp, denn er war es ja, der das Ganze nach Deutschland gebracht hat, schon vor, nun ja, 9 Jahren jetzt inzwischen.
So ein Fußballclub, das ist ja ein sensibles Gebilde, in dem auch Nachhaltigkeit auf dem Präsidentenposten über Erfolg mitbestimmen kann. Damit kommen wir zum SC Freiburg. Wie riskant ist es für den SC, dass dessen Präsident Fritz Keller den SC verlassen und Chef des Deutschen Fußballbundes werden soll?
Also ehrlicherweise würde ich die Auswirkung für den SC Freiburg geringer sehen als die für den DFB. Fritz Keller ist definitiv eine wichtige Person dort, allerdings im operativen Geschäft sind jetzt schon andere schon länger am Handeln. Interessanter finde ich da den Blick auf den DFB und auf die Frage, was sagt es über den DFB? Nicht nur, dass jetzt diese Lösung vorgeschlagen wurde von der Präsidentenfindungskommission, sondern dass damit einhergehend auch dem Präsidenten wesentliche Aufgaben entzogen werden sollen. Es wird jetzt mehr Macht zugunsten des Präsidiums, also der Landesverbände, verschoben und weg vom Präsidenten. Ich möchte jetzt nicht gleich vom Grüßonkel sprechen, aber ein bisschen in diese Richtung entwickelt sich der DFB. Und das, finde ich, ist eigentlich das größere Thema als die Personalie Fritz Keller an sich.
Warum?
Naja, weil das die Art und Weise, wie der DFB handeln wird, wesentlich prägen wird. Bisher hatte der DFB-Präsident in vielen Dingen eben nicht nur öffentlich, sondern auch intern das letzte Wort. Das hat jetzt zu mehreren Konflikten geführt. Wenn jetzt das Ganze auf das Präsidium abgewälzt wird, dann kommen eher die Hinterbänkler, die ehemaligen Hinterbänkler in den Landesverbänden jetzt in die Verantwortung. Und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger zu verstehen, wie der DFB zu seinen Entscheidungen kommt. Denn transparent ist er ja nicht immer.
Das ist die Prognose von Max Jakob Ost in Sachen DFB. Warten wir mal ab. Max Jakob Ost vom Podcast Rasenfunk über den ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Danke Ihnen ganz herzlich. Nochmal der Zwischenstand Union Berlin gegen RB Leipzig. Weiter 0:3. In der zweiten Fußball-Bundesliga ging es heute mit dem dritten Spieltag weiter. An dem hat Holstein Kiel seinen ersten Sieg geholt gegen den bisher ungeschlagenen Aufsteiger Karlsruhe. Über das 2:1 berichtet Tabea Kunze.
An diesem verregneten Kieler Nachmittag strahlte niemand so sehr wie Holsteins Doppeltorschütze Jae Sung Lee. Sekunden vor der Pause glich der Südkoreaner die Karlsruher Führung aus. Er tat das mit einer tollen Einzelaktion, vollendet mit einem präzisen Schuss ins linke Eck. Nach gut einer Stunde grätschte Lee dann eine Hereingabe willensstark ins Tor zum 2:1. In der hektischen Schlussphase sah der jetzige Kieler und frühere KSC-Spieler Meffert die rote Karte nach einem Foul im Mittelfeld. Doch Holstein überstand auch die letzten Minuten in Unterzahl. André Schubert freute sich danach über seinen ersten Ligasieg als Holstein-Trainer.
Erster Sieg in der neuen Saison auch für Dynamo Dresden über das 2:1 gegen Heidenheim. Raimo Hinsdorf.
Mit 2:1 schlagen die Schwarz-Gelben den ersten FC Heidenheim und liefern vor 26.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion eine beeindruckende Offensivvorstellung ab. Eine zentrale Rolle dabei spielten Patrick Ebert, der mit seinem wunderschönen Freistoß aus 20 Metern die 1:0-Führung besorgte, und der Blitzeinkauf aus Schweden. Alexander Jeremejew agierte bei 2-3 Großchancen zuvor noch unglücklich. In der Schlussphase aber staubte der lange Schwede erfolgreich zum vorentscheidenden 2:0 ab und feierte damit ein erfolgreiches Dynamo-Debüt. Heidenheim mit vielen Ballverlusten im Vorwärtsgang und wenig Ideen kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Tomala, der einen Foul-Elfmeter verwandelte.
Außerdem heute in Liga 2 Fürth gegen Regensburg 1:0. Wie weit darf ein Fußballclub gehen, um für Sicherheit in seinem Stadion zu sorgen? Körperkontrollen, Stadionverbote für gewaltbereite Fans, Kameraüberwachung. All das ist längst Usus. In Dänemark setzt einer der größten Clubs des Landes jetzt auf automatisierte Gesichtserkennung. Wir kennen das von Terrorabwehr und Verbrechensbekämpfung hier in Deutschland. Thorsten Poppe berichtet, warum Brøndby Kopenhagen auf automatisierte Gesichtserkennung setzt und warum Datenschützer einen Einsatz in deutschen Stadien ablehnen.
Die Fans von Brøndby Kopenhagen. Sie gelten als fanatisch, lautstark und stimmungsvoll. Im Schnitt besuchen über 14.000 Zuschauer die Heimspiele, der zweitbeste Wert in der dänischen Superliga. Knapp 100 Brøndby-Fans dürfen nicht mehr ins Stadion, theoretisch. Sie haben wegen Gewalttaten, Pyrotechnik oder anderer Vergehen ein Stadionverbot. Doch etliche dieser Fans schaffen es offenbar trotzdem regelmäßig durch die Sicherheitskontrollen auf die Tribünen. Damit dies nicht mehr passiert, setzt der Club nun auf ein automatisches Gesichtserkennungssystem als erster in Europa. Die Kameras sollen auch Gesichter identifizieren können, die nur teilweise aufgenommen werden oder von Sonnenbrillen und Schals verdeckt sind. Und somit Personen aufspüren, die in der Stadionverbotsdatei gespeichert sind, um sie an der Eingangskontrolle direkt rausfiltern zu können, erklärt der Verein auf seiner Webseite.
Brøndby IF möchte damit gewährleisten, dass die Stadionverbote eingehalten werden, um die Sicherheit bei Fußballspielen zu verbessern. Nur die Mitarbeiter des Vereins, die speziell für die Verwendung des Systems zur automatischen Gesichtserkennung zugelassen sind, dürfen dieses bedienen. Die Polizei hat keinen Zugriff darauf.
Für die Verwendung der automatischen Gesichtserkennung hat der Club einen Antrag bei der dänischen Datenschutzbehörde stellen müssen, da sensible, personenbezogene Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, verarbeitet werden. Die Behörde stellte daraufhin ein erhebliches öffentliches Interesse fest und erteilte deshalb Brøndby die Genehmigung unter bestimmten Bedingungen. So dürfen zum Beispiel keine Fotos von Zuschauern gespeichert werden, die das System nicht erkennt. Zudem müssen die eingesetzten Überwachungskameras in einem separaten Netzwerk installiert werden und dürfen nicht mit dem Internet verbunden sein. Auf Deutschlandfunk-Nachfrage, warum in dem Fall das öffentliche Interesse höher eingeordnet wird als die Persönlichkeitsrechte eines jeden Fans, antwortet die dänische Datenschutzbehörde:
Wenn ein privates Unternehmen diese Technologie nutzen möchte, muss es einen Antrag bei uns stellen. Dann erteilt die dänische Datenschutzbehörde eine Genehmigung, wenn unsere Anforderungen für die Nutzung erfüllt werden.
Pro Spiel bei Brøndby Kopenhagen werden ab dieser Saison etwa 14.000 Zuschauer überprüft, von denen maximal 100 Fans überhaupt ein Stadionverbot besitzen könnten. Keiner kann sich dieser Überwachung entziehen, es sei denn, man verzichtet auf das Stadionerlebnis. Ob dieses Modell auch in den deutschen Bundesliga-Stadien zulässig wäre, fragen wir bei Peter Schaar nach. Der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz ist Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz.
Die automatisierte Gesichtserkennung ist ein tiefer Eingriff in den Datenschutz. Eine solche biometrische Identifikation ist nach der Datenschutzgrundverordnung nur in Ausnahmefällen zulässig. Und zwar auch nur dann, wenn es dafür eine besondere Rechtsgrundlage gibt. Eine solche Rechtsgrundlage sehe ich im deutschen Recht nicht.
Bisher ist der Einsatz solcher Technologien hierzulande nur in einem Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz getestet worden. Ausschließlich mit Freiwilligen. Dabei stand vor allem die Terrorabwehr im Fokus. Doch auch hier wiesen Datenschützer immer wieder darauf hin, dass in Deutschland eine Gesetzesgrundlage für eine automatisierte Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit fehle. In den deutschen Stadien wird allerdings schon die einfache Videoüberwachung genutzt. Sie soll das Stadionerlebnis ebenfalls sicherer machen. Sobald es zu einem Zwischenfall kommt, kann die Polizei mit Hilfe von super hochauflösenden Kameras einzelne Personen selbst aus über 100 Meter Entfernung noch scharf fokussieren. Vor allem präventiven Charakter soll diese Maßnahme besitzen. Doch Fanvertreter bezweifeln gerade diese präventive Wirkung. Thomas Kessen ist Sprecher von Unsere Kurve. Laut eigener Aussage die größte Interessenvertretung aktiver Fußballfans in Deutschland.
Wenn Ultragruppierungen Pyrotechnik zünden möchten, dann tun sie es jetzt genauso, wie sie es vor 10 Jahren ohne Videoüberwachung getan haben. Es hat nichts verhindert. Dementsprechend frage ich mich da einfach, ist es letztendlich nur Symbolpolitik? Seht her, wir haben eine neue tolle Kamera hingehängt, ja, aber trotzdem wird immer noch das weiter passieren, was ja angeblich verhindert werden soll.
Auch wenn der Einsatz automatischer Gesichtserkennung in den Bundesliga-Stadien erstmal nicht ansteht, auf internationaler Ebene müssen die Fußballfans damit jedoch rechnen. Denn von Land zu Land wird damit sehr unterschiedlich umgegangen. So sind schon beim Champions-League-Finale 2017 in Cardiff alle 75.000 Zuschauer mit Hilfe dieser Technik seitens der Polizei Wales überprüft worden.
Automatisierte Gesichtserkennung im Fußball. Thorsten Poppe berichtete, sein Beitrag steht zum nochmal Nachhören im Internet auf deutschlandfunk.de/sport. Wer diesen Sommer mal am See oder am Meer war, der hat's bestimmt gesehen. Menschen, die auf einem Brett stehend übers Wasser paddeln. Stand-up, Paddling, SUP, Suppen, wie auch immer man es nennen will, es ist en vogue und das weckt Begehrlichkeiten. Ein Streit ist entbrannt zwischen dem Weltverband der Kanufahrer und dem der Wellenreiter darüber, wozu der Trendsport SUP gehört. Zum Wellenreiten, weil man auf einem Brett unterwegs ist, oder zum Kanufahren, weil man ein Paddel in den Händen hält. Entscheiden soll es das internationale Sportschiedsgericht CAS. Und das hat kein einfaches Urteil zu fällen, sagte mir Philipp Kuretzki vor dieser Sendung. Philipp Kuretzki ist Präsident des Deutschen Wellenreitverbandes und selbst ihm fällt es schwer, SUP eindeutig dem Wellenreiten oder dem Kanufahren zuzuordnen.
Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass das Suppen aus dem Wellenreiten entstanden ist. Auf Hawaii, wo eigentlich so die Aquaman oder Waterman leben und auch eine Kultur existiert, in der Wassersport eine zentrale Rolle spielt, ist das Stand-Up-Paddling entstanden. Sowohl als Fortbewegung zwischen einzelnen Inseln, als auch eben dann in der Welle. Also das Wellenreiten, was eben so auf Hawaii entstand, fand eben auf sehr großen Brettern zu Beginn statt. Und irgendwann stellte man fest, dass man auf den Brettern auch, ohne dass diese durch eine Welle fortgetrieben werden, stehen kann. Und dadurch hat man dann halt diese Sportart entwickelt, die eigentlich eher zu so einer Art Kultur gehört.
Das heißt, Sie sagen kulturell eher Wellenreiten. Jetzt gab es aber ja Anfang August in Berlin ein neues Wettkampfformat, die Finals 2019. Da haben 10 Sportarten gemeinsam ihre deutschen Meisterschaften ausgetragen. Auch SUP war dabei und lief da unter Kanu. War's schlimm für Sie?
Nee, überhaupt nicht. Also wir sind mit dem Deutschen Kanuverband in sehr regen und auch freundschaftlichen Austausch. Wir machen ziemlich viel zusammen mit dem Deutschen Kanuverband, weil es auch einfach gar nicht geht in diesem Status quo, wo gar nicht geklärt ist, zu welcher Sportart oder zu welchem Verband das jetzt gehört. Da lässt sich halt einfach keinen Weg finden, dass man sagt, der eine oder der andere Verband macht es, sondern wir haben mit dem Kanuverband beschlossen, dass wir es gemeinsam machen und sind da eben in einem sehr freundschaftlichen, partnerschaftlichen Austausch und machen viel zusammen. Also jetzt auf Fehmarn hatten wir deutsche Meisterschaften, die waren auch gemeinsam mit dem DKV organisiert und ich denke, dass das für uns gar nicht so das Problem ist, sondern eher im Gegenteil. Wir freuen uns darüber, dass die Finals in Berlin stattgefunden haben und damit diese Sportart ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt ist, weil das natürlich gleichzeitig auch ein Anziehungsfaktor für Stand-Up-Paddeln in der Welle sein kann. Und an sich jede Sportart, die neu in den Fokus der Medien rückt, ist sicherlich immer interessant und eine gute Erweiterung für Zuschauer.
Aber was hat denn dann zu diesem internationalen Streit zwischen der International Surfing Association und der International Canoe Federation geführt, Ihrer Einschätzung nach?
Also die ISA, das ist die Surfing Federation, und die ICCF, das ist die Canoe Federation, haben, glaube ich, insbesondere im Kopf, dass eines Tages eine Medaillenentscheidung olympisch werden kann. Jetzt muss man sagen, beim Surfen kommt noch hinzu, Surfen gibt es jetzt mit einer Medaillenentscheidung ab 2020 als VOV-Sportart, das heißt als Sportart eines vorübergehend olympischen Verbandes und ist nicht dauerhaft im Kanon der olympischen Sportarten verankert. Und dadurch hat die ISA so ein bisschen Sorge, dass sie eines Tages wieder aus dem Kanon der Medaillensportarten herausfliegen könnte. Und eben diese zukünftige Medaillenentscheidung, die eventuell kommen könnte, also muss man sehr viel mit Konjunktiven um sich schmeißen, die veranlasst die beiden Verbände jetzt dazu, diese Sportart für sich zu beanspruchen.
Hat denn der Sport überhaupt eine olympische Perspektive, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, also das Stand-Up-Paddeln generell ist eine der am meisten wachsenden Sportarten weltweit. Wenn man sich mal so umguckt, man kann inzwischen Stand-Up-Paddle-Bretter bei Bauhaus kaufen oder in anderen Baumärkten. Bei Discountern findet man Stand-Up-Paddle-Bretter. Das heißt, diese Sportart ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und inzwischen sieht man wirklich viele Stand-Up-Paddler auf Flüssen, auf Seen und auch am Meer. Und diese Sportart hat ein enormes Wachstumspotenzial. Und dadurch ist es natürlich auch nochmal interessant für den Kanuverband, eine junge, moderne Trendsportart unter seine Fittiche zu bekommen. Das ist jetzt für die Surfer nicht so besonders interessant oder nicht so besonders wichtig, weil Surfen sowieso auch eine Trendsportart ist, die stark wächst. Aber grundsätzlich ist es eine Sportart, die in Deutschland gut ausgeübt werden kann, weil man eben nicht unbedingt eine Welle dafür braucht, sondern auch auf einem flachen oder fließenden Gewässer unterwegs sein kann.
Wie groß ist denn da die Herausforderung auch für Sie, da Leute sozusagen vom Freizeitsport zu catchen, sage ich mal, und die dann dazu zu bringen, vor allem junge Leute, das Ganze vielleicht leistungsmäßig zu machen?
gerade in diesen Trendsportarten ist eine Vereinsanbindung nicht zwingend notwendig. Aber es gibt dann beispielsweise Kurse, die Leute dazu berechtigen, eines Tages auf Seen zu fahren oder vielleicht sogar auf fließenden Gewässern unterwegs zu sein. Und diese Schulungen, um Leute dafür fit zu machen, auch was die technischen Voraussetzungen anbelangt, die können natürlich dann wieder über Verbände und Vereine besser geregelt werden. Und es ist aber gar nicht erstmal so unser Interesse, die Leute jetzt unbedingt in Vereine und Verbände zu bekommen, sondern wir wollen Individualsportler dabei unterstützen, was sie tun. Und ich glaube, das spiegelt so ein bisschen die gesamtgesellschaftliche Entwicklung des Sports in Deutschland wider, dass einfach so eine Tendenz existiert hin zu mehr Individualisierung und weniger Vereinsorganisatorik und behäbigen Strukturen. Man kauft sich das Sub beim Discounter, bläst es auf, geht auf den See und los geht's. Und diese Einfachheit des Sporttreibens, die wollen wir sehr gerne unterstützen, weil das natürlich einfach zur Salutogenese der Menschen beiträgt.
Das heißt, Sie sagen aber im Grunde, für den Freizeitsportler, der mit einem SUP-Brett irgendwo paddeln geht, für den ist dieser ganze Rechtsstreit auf internationaler Ebene gerade eigentlich total egal.
Für die meisten Sportler ist dieser Rechtsstreit ziemlich egal. Also man kann sogar sagen, dass für die meisten Leistungssportler dieser Rechtsstreit erstmal gerade nicht von großer Bedeutung ist, weil wir eben zusammen eine Einigung gefunden haben mit dem DKV, wie wir damit umgehen. Wir versuchen, den Schaden oder die Unannehmlichkeiten, die für Leistungssportler entstehen, weitestgehend von ihnen fernzuhalten, gemeinsam mit dem DKV. Und der Breitensportler an sich, der wird das kaum bemerken, dass dieser Konflikt überhaupt existiert.
Trotzdem dürften Sie doch als Präsident des Deutschen Wellenreitverbandes darauf hoffen, dass der KAS, also das Internationale Sportschiedsgericht, sagt, okay, SUP, das ist Wellenreiten und nicht Kanu im Endeffekt.
Ja, einerseits hoffen wir darauf, zumindest was die Sportart Stand-Up-Paddeln in der Welle anbelangt, also Subsurfing nennen wir diese Sportart. Das ist eine Sportart, da würden wir sagen, die würden wir sehr gerne weiter unterstützen und unter unsere Fittiche nehmen. Bei dem Sub-Racing auf stehenden Gewässern, so wie es jetzt auch in Berlin bei den Finals war, da würde ich schon sagen, auch aus Sicht des Wellenreitverbandes, da ist eindeutig der DKV der kompetentere Verband, um den Leistungssport zu fördern. Der DKV hat Regattabahnen, der hat Olympiastützpunkte. Dazwischen gibt es noch ganz viele weitere Sportarten, also beispielsweise das Wildwassersuppen oder das Downwindersuppen. Das ist vor dem Wind herpaddeln auf dem offenen Meer oder das Technical Race, wo es auch auf den Knien gepaddelt wird, was auch in dem offenen Meer stattfindet. Diese Sportarten bewegen sich zwischen diesen ersten beiden genannten Disziplinen, das heißt zwischen dem Subsurfing und dem Subracing. Und bei denen wird es ein bisschen schwerer, die den einzelnen Verbänden zuzuordnen. Ich denke, dass wir mit dem DKV am glücklichsten darüber wären, wenn man diese Sportart in Disziplinen aufteilen würde und dann auch wirklich dem Verband, der die beste Förderstruktur bieten kann, zuordnen würde und nicht diese Einzeldisziplinen alle an einen Verband zu geben. Was dazu führt, dass man beispielsweise im Deutschen Wellenreitverband sicherlich die Subracer nicht mehr so gut fördern kann wie im DKV.
Philipp Koretzki, Präsident des Deutschen Wellenreitverbandes, über die Zukunft von Stand-Up-Paddling in der Fußball-Bundesliga ist RB Leipzig 4:0 bei Union Berlin mittlerweile in Führung. Nkunku hat getroffen, gleich sind 74 Minuten gespielt. Die Tour, der Giro, die Vuelta. Veranstaltungen, die man seit jeher in Verbindung bringt mit professionellem Radsport. Die Organisatoren hinter den großen Rundfahrten und Rennen denken jedoch längst über die Grenzen Frankreichs, Italiens und Spaniens hinaus. Es gibt Veranstaltungen im Oman, in China, in Japan oder in Katar. Und oft steckt dahinter der französische Radsportveranstalter ASO, der auch die Tour de France ausrichtet. Radsport weltweit, das scheint das Motto der ASO, die seit einigen Jahren auch eine kleine Rundfahrt am Polarkreis organisiert, das Arctic Race of Norway. Die diesjährige Rundfahrt dort ist heute zu Ende gegangen. Tom Mustroff war für den Deutschlandfunk dabei.
Radrennen jenseits des Polarkreises. Das Musikchor der Königlichen Garde Norwegens spielt auf. Radsportprofis sind in den Norden des Landes gereist, zum Arctic Race of Norway mit seinen 4 Etappen. Unter den Startern ist auch der Shootingstar der Branche, Mathieu van der Poel aus den Niederlanden.
Ich denke, es ist ein schönes Rennen. Im letzten Jahr habe ich es schon genossen. Es ist ein wunderschönes Land, besonders dann, wenn das Wetter gut ist.
Wenn es also nicht regnet, was es häufig tut im polaren Spätsommer. Das Rennen jenseits des Polarkreises ist Teil der Globalisierungsstrategie der Amaury Sport Organisation, kurz ASO. Die richtet auch die Tour de France aus, die Vuelta a España und die Deutschland-Tour, Eintagesrennen wie Paris-Roubaix und Lüttich-Bastogne-Lüttich ebenso. Partnerschaften gibt es mit der Tour Down Under in Australien und der Kalifornien-Rundfahrt. Auch Rennen in Oman, China und Japan betreibt die ASO. Kurzum, das französische Unternehmen ist an einem Großteil der Rennen im Profikalender beteiligt. Laurent Lachaud, Marketingchef der ASO.
Wir sagen immer, es sind zwischen 65% und 70%, aber das ist es nicht, worauf es ankommt.
Lachaud beschreibt als Antrieb den generellen Wunsch nach Popularisierung und Internationalisierung des Radsports, Effekte für das Flaggschiff Tour de France inklusive.
Wir wollen, dass die Champions von morgen im Publikum hier in Norwegen und dann auch in Deutschland sind. Eines Tages, wenn ein deutscher Fahrer bei der Tour de France jubelt, soll er sagen können, ich war als Kind auf den Straßen von Karlsruhe oder Frankfurt bei der Deutschlandtour oder ein Norweger in den Straßen von Leknes, wo wir heute sind.
Das Arctic Race of Norway gibt es seit 2013. Am Anfang war Norwegens größter Radsportler, Ex-Weltmeister Thor Hufshovd, nicht so recht überzeugt.
Ich dachte, es war eine verrückte Idee. Warum sollte man all die Fahrer den ganzen Tross in den hohen Norden bringen? Aber auf der anderen Seite ist es eine der schönsten Gegenden des Planeten. Es ist schön, die Temperaturen sind okay, es ist gut organisiert für die Fahrer.
Hufshovd ist mittlerweile Botschafter des Rennens. Natürlich findet er es jetzt sinnvoll.
Die Sache ist, dass es zwar immer viele Sportereignisse in Norwegen gab, die waren aber meistens im Süden. Jetzt haben wir hier das Arctic Race und die Leute sind stolz darauf, dass sie etwas gemeinsam haben.
Tatsächlich kommen Leute an die Strecke, sogar dort, wo weit und breit kein Haus zu sehen ist. Manche ziehen Trachten an, andere schwingen riesige Fische. Einer hat sogar ein Ruderboot an die Strecke gebracht und legt sich in die Riemen, als das Rennen vorbeizieht. In welchen Ländern und in welchen Märkten die ASO einsteigt, dafür gebe es kein Patentrezept, sagt Claude Rach, Chef der internationalen Planungen der ASO und Mitinitiator des Arctic Race und auch der Deutschland-Tour.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also manchmal haben wir Anfragen, ganz klar, wo ein Land sagt, wir möchten gerne was machen, habt ihr Lust darauf? Manchmal gibt es auch Leute, die ein bisschen verrückt sind und gute Ideen haben. Das war hier der Fall in Norwegen zum Beispiel, Knut Erik, Dibdal. Und manchmal ist tatsächlich von unserer Seite aus, sagen wir uns, was sind so die Prioritäten für dieses Jahr oder nächsten Jahre. So kam Deutschland zustande.
Müssen alle anderen Radsportveranstalter wie etwa Giro-Organisator RCS Angst haben, aufgefressen zu werden von der großen ASO?
Nein, das ist nicht die Idee. Ich glaube, wenn Sie auch schauen, wir haben ja fast nichts von anderen Veranstaltern weggenommen, also die letzten Jahre. Die Vuelta zum Beispiel war der Fall, dass es finanzielle Probleme gab und wir ausgeholfen haben am Anfang. Der Veranstalter, der historische Veranstalter, ist noch immer da. Wir sind nur mittlerweile Teil, wir haben das übernommen.
Als ähnliche Fälle schildert Rach die Fernfahrt Paris-Nizza und das Kriterium du Dauphiné. Auch dort hatten die ursprünglichen Veranstalter finanzielle Probleme und die ASO stieg ein. Das Pariser Großunternehmen wächst und wächst. Es will dabei nicht als gefräßige Heuschrecke erscheinen, sondern sieht sich sogar als Problemlöser für den Radsport, auch in Deutschland.
Rennen in Deutschland ist sehr teuer. Zum Beispiel ein Grund sind all die Absperrmaßnahmen. Man kriegt auch sehr viele zusätzliche Auflagen. Das sind Streckenpläne, das sind Streckenposten, die man selber einbringen muss. Das sind Terrorsperren, das sind andere Sperren. Das sind extreme Kostenaufwand. Was ich glaube auch, weshalb wir nach Deutschland gegangen sind, ist eben gerade, weil es viele kleinere Veranstaltungen nicht mehr gepackt haben.
Am Arctic Race of Norway gibt es solche Probleme nicht. Der Staat ist fest eingebunden. Das Militär baut die Absperrungen auf und selbst die Aufsteller für die Zwischensprints werden unentgeltlich von den Wehrpflichtigen an der Strecke platziert. Das Arctic Race hat auch deshalb eine langfristige Perspektive. Den neuen Markt, Südamerika, erschließt sich die ASO gegenwärtig übrigens durch Ableger des Jedermann-Rennens L'Étape du Tour. Die Diversifizierung geht weiter.
Wachstum im Radsport, Tom Mustroff berichtete. Gut 8 Jahre ist sie her, die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Für viele Menschen eine Tragödie, für das Land international ein Imageverlust. Und deswegen arbeitet Japan daran, Vertrauen zurückzugewinnen. Und dafür sollen die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele kommendes Jahr ein wichtiges Vehikel sein. Vergeben an Japan wurden die Spiele 2013, genauer gesagt an Tokio, also 2 Jahre nach dem Atomunfall. Teil der Spiele ist das sogenannte Host City Programm. Die Idee dahinter: Orte, in denen selber keine Wettkämpfe stattfinden, sollen ausländische Sportler beherbergen und so irgendwie doch auch Teil Olympias werden. Insgesamt läuft das japanische Host City Programm gut, nur die Präfektur Fukushima, die hat Probleme. Felix Lill war vor Ort.
Im Rathaus von Kodiama herrscht Aufbruchstimmung. E-Mails aus dem Ausland werden beantwortet, Formulare verschickt, es stapeln sich Unterlagen. Die mit 335.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt der Präfektur Fukushima bereitet sich auf Olympia vor. Dabei finden hier im kommenden Sommer gar keine Wettbewerbe statt. Dass Tokio Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 2020 ist, sieht man in Fukushima trotzdem als Chance. Es ist die Chance, als Stadt sichtbar zu werden, ein eigenes Image zu formen, die Chance, als Ort aus Fukushima in den Austausch mit der Welt zu treten. Das soll die sogenannte Host Town-Initiative im Vorfeld der Spiele ermöglichen. Die Idee dahinter? Japanische Orte im ganzen Land werden kultureller Gastgeber für ein fremdes Land. In der japanischen Stadt finden Filmvorführungen oder Ausstellungen statt, die die Gastnation bekannter machen. Im Gegenzug haben die olympischen Athleten des Partnerlandes die Möglichkeit, vor Beginn der Spiele auf den Sportanlagen der Stadt ihre Vorbereitung zu absolvieren. In Kodiama ist Yusuke Aita verantwortlich für die Umsetzung der Host Town-Initiative. Im geschäftigen Rathaus berichtet der junge Beamte von den Beziehungen Kodiamas in die Welt. In ganz Japan sind bis jetzt 304 Orte Host Towns von 107 Ländern geworden. Landesweit ist das Ganze ein großer Erfolg, ein wahrer Internationalisierungsschub durch den Sport. Die Stadt Kasami in Ostjapan zum Beispiel, Host Town für Äthiopien, hat daheim einen Laufwettbewerb für Jugendliche beider Länder veranstaltet. In Murayama in Mitteljapan sind aus dem Partnerland Bulgarien Turner gekommen und haben neben dem Sport über die traditionelle Teezeremonie gelernt. Aus der Präfektur Fukushima haben sich neben Kodiama 7 weitere Städte mit Partnerländern angemeldet. Hier freut man sich besonders auf die Host Town Initiative. Schließlich leidet die Region weltweit noch immer unter dem Ruf, vor allem radioaktiv belastet zu sein. Ein knappes Jahrzehnt liegt Japans größte Katastrophe der jüngeren Geschichte nun zurück. Am 11. März 2011 wurde das Land zuerst von einem Erdbeben der Stärke 9 erschüttert. Kurz darauf überschwemmten mehr als 20 Meter hohe Tsunamiwellen die Nordostküste. Es starben nicht nur 20.000 Menschen. Im an der Küste gelegenen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es in 3 Reaktoren zu Kernschmelzen. An den Tagen und Wochen danach wurden Gebiete in 30 Kilometer Radius evakuiert. In Fukushima und den benachbarten Präfekturen verloren Hunderttausende ihr Zuhause. Und auch wenn mancherorts wieder Rücksiedlung möglich geworden sind, leben zehntausende Menschen bis heute fern von ihrer Heimat. Nur traf dies selbst an den Katastrophentagen bloß auf einen Teil der Präfektur Fukushima zu. Die 3 größten Städte, Iwaki, Kodiama und die Hauptstadt Fukushima City, liegen weit weg von der Küste und wurden nie evakuiert. Hier misst die Präfekturregierung von Fukushima jeweils ein Strahlungsniveau, das sich von jenem in London oder München nicht sonderlich unterscheidet. Doch wie erklärt man der Welt, dass das Alltagsleben hier mit keinen besonderen Risiken verbunden ist? Das ist eine der Aufgaben des Holländers Joost Kraalt. Seit 2015 arbeitet er im Zuge eines Austauschprogramms im Rathaus von Kodiama. Die Fragen aus der Heimat, ob er hier in Fukushima in Sicherheit sei, ist er mittlerweile gewohnt.
So for foreign visitors, a lot of the, or for people not from Japan, I think the first time they actually heard of Fukushima was during the disaster, so... Also because the nuclear reactor, of course, is named Fukushima, and yet is located quite far from Fukushima City. That name did really affect the entire.
Das macht sich auch im Zuge der Host Town Initiative bemerkbar. So freut sich Joost Kraalts Heimatland zwar, dass in Kodiama die holländische Kultur bekannter gemacht wird, aber ein vorolympisches Trainingslager in Kodiama planen die Niederlande nicht. Man habe schon ein Trainingscamp in Chiba nahe Tokio geplant, lautet die offizielle Begründung. Allerdings überrascht die Zurückhaltung, wenn man Kodiamas Host Town Broschüre durchblättert. Die Stadt verfügt über hervorragende Trainingsbedingungen mit mehr als 20 wettkampftauglichen Anlagen. Zugleich berichten die anderen Städte aus der Präfektur Fukushima von ähnlichen Schwierigkeiten, Athleten in die Region zu holen. Kommen sie deshalb nicht, weil doch Angst vor radioaktiver Strahlung besteht? Möglich, dass in Fukushima keine olympischen Athleten trainieren und übernachten werden. Aber noch bleibt etwas Zeit und noch besteht Hoffnung, die Weltelite des Sports doch noch in die Region zu holen. Auch im Rathaus von Kodiama arbeitet Seiya Suzuki, verantwortlich für Sportangelegenheiten. Seit etwas mehr als einem Jahr hält der junge Mann Kontakt nach Ungarn, nachdem er und seine Kollegen auf eine kulturelle Gemeinsamkeit stießen. Da hat man gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Noch im selben Jahr eine Absichtserklärung zwischen Ungarn und Kodiama unterzeichnet, was die Hosttown-Initiative angeht. Womöglich, sagt man sich im Rathaus, werden bald ungarische Sportler in die Stadt kommen. Zwar dachte man das auch schon von den Niederländern, aber man bleibt vorsichtig optimistisch.
Das Host-City-Programm in Japan in der Präfektur Fukushima kommt es nicht so wirklich voran. Felix Lill hat darüber berichtet. Und an dieser Stelle machen wir kurz weiter mit dem Zwischenstand nochmal aus der Fußball-Bundesliga. Gleich ist es vorbei, das Premierenspiel von Union Berlin. Es steht weiter 0:4 aus Union-Sicht gegen RB Leipzig. 88 Minuten sind gleich gespielt. Wir machen weiter mit Basketball um 19.47 Uhr in Sport am Sonntag im Deutschlandfunk und mit der deutschen Nationalmannschaft der Männer. Die reist Ende des Monats nach China zur Weltmeisterschaft. Dafür war der Supercup in Hamburg an diesem Wochenende ein wichtiger Test mit einem guten Ergebnis fürs deutsche Team. Es hat das Vier-Länder-Turnier gewonnen. Auch im letzten Spiel gegen Polen gab es einen Sieg. Über das 92:84 berichtet Hendrik Lückhoff.
Das dritte Spiel innerhalb von 3 Tagen. Da waren die Beine im deutschen Team schwer. Außerdem stand schon vor dem Spiel fest, der Turniersieg konnte der DBB-Auswahl nicht mehr genommen werden. Entsprechend schlecht startete die deutsche Mannschaft ins Spiel. Selbst NBA-Star Dennis Schröder fand nicht in sein Spiel.
Erste Halbzeit, Katastrophe von mir. Die Energie war nicht da und das Team hat mich natürlich gesehen, hat genau das Gleiche gemacht, also das nehme ich komplett auf mich.
Doch in der zweiten Hälfte sah man eine andere deutsche Mannschaft. Wille, Kampf und spielerische Leichtigkeit waren zurück. Diese Wandlung hat auch Bundestrainer Henrik Rödl gefallen.
Dann haben wir es gedreht mit sehr viel Kampf und Zusammenhalt und das ist so eine Botschaft, die ganz wichtig ist für uns. Also wie gewinnt man, wenn es nicht gut läuft?
Es ist noch Arbeit da, aber 3 Siege in 3 Spielen, erstmals seit 2015 wieder der Sieg im Supercup. Der Härtetest ist bestanden und die deutsche Mannschaft ist für die WM gerüstet.
Lange Zeit Teil oder mehr Teil der deutschen Nationalmannschaft war Dirk Nowitzki. Nach über 20 Jahren in der nordamerikanischen NBA und eben in der deutschen Nationalmannschaft ist Nowitzki dieses Jahr zurückgetreten. Über 7 Jahre seiner Karriere hat er sich von Journalist und Ex-Basketballer Thomas Plätzinger begleiten lassen. Der hat daraus ein Buch gemacht. Es wird heißen The Great Nowitzki, kommt nächste Woche Donnerstag raus. Und schon vorher hat meine Kollegin Marina Schweizer mit Thomas Plätzinger über sein Nowitzki-Buch sprechen können.
Herr Plätzinger, wir haben ja zu Dirk Nowitzkis Karriereende viel drüber gesprochen, was diesen Athleten so besonders macht oder gemacht hat. Die Variabilität, der einbeinige Fadeaway-Wurf, die geerdete Art vielleicht auch. Als einer, der ihn jetzt 7 Jahre lang begleitet hat, was ist es denn?
Ja, man kann, glaube ich, ziemlich sicher behaupten, dass er das Spiel verändert hat auf technische und auch auf mentale Art, glaube ich. Er hat so ein bisschen Ungleichgewicht in das Spiel gebracht. Sowohl eben durch seine Größe, die er auf einer Position gut anbringen konnte, wo normalerweise kleine Spieler spielen, aber auch die Art, wie fokussiert, konzentriert er seinen Beruf ausgeübt hat. Die Art, wie er das Spiel liebt, das Level, auf dem er all die Jahre gespielt hat, das sind, glaube ich, so Sachen, die ihn auszeichnen und die ihn auch von fast allen anderen Sportlern unterscheiden.
In Deutschland wird er ja hauptsächlich als der nette Kerl von nebenan wahrgenommen, der in den USA Erfolg hatte und ja gelegentlich der Retter der Nationalmannschaft war. In den USA, beschreiben Sie jetzt in dem Buch, war man auch mal skeptischer, gerade weil er das Spiel so umgekrempelt hat.
Na klar, man ist ja immer skeptisch, wenn was Neues kommt, ne? Und klar ist das für die Amerikaner auch ungewohnt gewesen, dass da jemand kommt aus einem Land, über die Basketballszene in Deutschland weiß man in Amerika nicht so viel. Und natürlich ist das dann für die überraschend gewesen, dass da so jemand kommt und sich nicht an die Regeln hält, die man so allgemein für gesetzt hält. Ne? Die Amerikaner haben natürlich vermutet, großer Spieler geht unter den Korb oder höchstens in die Mitteldistanz und wie der sich bewegt hat, Nowitzki ganz am Anfang, wie er gerannt ist, wie er gedribbelt hat, wie er das Spiel an sich gerissen hat, das war schon außergewöhnlich. Und klar sind die dann skeptisch. Und zweitens gibt es dann natürlich diesen Skeptizismus gegenüber Leuten, die keinen Ring, also keinen Meistertitel gewonnen haben. Und das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis er das erreicht hat. Aber ich glaube, letztendlich ist die Skepsis besiegt.
Sie haben sich ja gefragt, wie man eine Sache so gut können kann und trotzdem nicht den Boden unter den Füßen verliert. Mhm. Was ist denn Ihre Erkenntnis? Wie geht das?
Ja, ich denke, das ist ein ganz großer Teil Elternhaus und Umfeld und natürlich Persönlichkeit, die davon geprägt ist. Mir ist immer aufgefallen, dass der nicht den Respekt vor Menschen verliert, dass er nie denkt, dass er etwas Besseres ist. Er hat natürlich ein Bewusstsein dafür, was seine Position und seine Rolle ist, aber mir ist ganz deutlich und oft aufgefallen, dass er eben sehr respektvoll mit Menschen umgeht, die eben nicht andere Superstars oder andere Prominente sind, sondern der hat einfach einen gesunden und sehr angenehmen Umgang mit Menschen.
So wie Sie ihn beschreiben, als diesen absolut bodenständigen, allürenfreien Arbeiter ja auch. Das ist ja eine bestimmte Sorte an Athleten, wie es sie selten gibt. Diese ganz herausstechend lange erfolgreichen, vielleicht Michael Schumacher könnte in den gleichen Topf geworfen werden. Mhm. Roger Federer auch, den Sie ja öfters nennen. Ist langanhaltender Erfolg auf oberster Ebene aus Ihrer Sicht nur möglich, wenn man diese Charaktereigenschaften mitbringt?
Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich auf das Spiel beschränken kann und nicht diese ganzen Elemente drumherum, die ganzen Anforderungen, die Erwartungen, die Wünsche, auch das Finanzielle, wenn man das nicht für gegeben nimmt oder zum eigentlichen Tätigkeitsfeld macht, sondern wenn man dabei bleibt, was man eigentlich da tut, nämlich Basketball spielen, Tennis spielen, Autorennen fahren. Und wenn man das über lange Zeit durchhält, dann ist das ein Kunststück und, glaube ich, auch Garant dafür, dass man so ein hohes Niveau halten kann. Wenn man das nicht macht, und das passiert ja den meisten Sportlern, dass sie irgendwann sich im Umfeld verlieren.
In die High Society abdriften
sozusagen. Dass man zum Beispiel nicht mehr das tut, was man tut, sondern darüber erzählt, was man tut. Wenn man nicht mehr macht, sondern darüber spricht. Und das ist etwas, was Nowitzki sehr gut gelernt hat und was auch, glaube ich, aus seinem Umfeld kommt.
Dennoch hat er ja die Nähe zu Ihnen dann auch zugelassen. Es gab ja auch im Vorfeld schon mal einen Film, der ihn sehr nahe beschreibt. Ist es schwer, Nähe zu gewinnen zu so einem Mann, der eigentlich den Hype hasst?
Da würde ich sagen, man nähert sich mit den Jahren an. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert, dieses Projekt.
Bis Sie ihn auch überhaupt mal persönlich getroffen haben, beschreiben Sie ja auch.
Genau. Am Anfang ist es so ein bisschen die Annäherung, die tatsächlich so ein bisschen problematisch ist, ganz am Anfang. Und danach, wenn man beharrlich bleibt und wenn man sich wahrscheinlich einfach angenehm gibt, wenn man mit ihm über Dinge spricht, die ihn vielleicht sogar auch interessieren, dann war das ein sehr, sehr langsamer, aber dann auch sehr netter Prozess. Muss ich sagen. Also wir haben einfach sehr, sehr gute Gespräche geführt in all den Jahren. Und das hat natürlich eine ganze Weile gedauert, bis man erstmal in diese Position kommt, bis man erstmal die Interview-Slots verlässt und bis man mal zusehen kann, wenn er trainiert und so weiter und so fort. Aber hinterher war das dann für mich sehr, sehr ergiebig und schön zu sehen, wie jemand auf diesem hohen Niveau halt arbeitet.
Aber Sie legen ja auch Wert darauf, dass Sie nicht der Biograf sind, der Selfies gemacht hat und Fanboy war. Eine schwierige Gratwanderung eigentlich für Sie?
Naja, man versucht halt so ein bisschen Objektivität zu wahren, ein bisschen gesunde Distanz, weil man ja trotz allem Beobachter bleibt, wenn auch teilnehmender Beobachter. Das ist immer etwas gewesen, worum ich mich bemüht habe, so ein bisschen Neutralität zu wahren oder zumindest ein Bewusstsein dafür, wie tief man in dieses System eindringt und wo man sich befindet, was man beobachtet, wie man spricht und so weiter. Dass man ein Bewusstsein dafür behält und nicht alles für bare Münze nimmt und so weiter. Das ist, glaube ich, eine gesunde journalistische Position.
Wie würden Sie es denn einschätzen, wie sein Übergang zu diesem Leben nach dem Sport gelingen kann, nachdem man jetzt gesehen hat und Sie das auch so beschrieben haben, wie schwer ihm der Abschied von der aktiven Sportlerkarriere gefallen ist?
Also ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen um Dirk Nowitzki machen. Der hat eigentlich alles gemacht, alles richtig gemacht, um für die Zeit danach gewappnet zu sein und vor allen Dingen sich auch bewusst zu sein, dass diese Phase jetzt beginnt, die Postkarrierephase. Das Karriereende selbst war für mein Empfinden als Beobachter natürlich groß, schön und rund, vor allen Dingen aus freien Stücken, und das ist ja auch nicht jedem Athleten vergönnt. Und ich glaube, der hat alle Möglichkeiten. Dem steht die Welt offen. Der hat die richtigen Leute um sich herum. Und ich glaube, man muss sich wirklich da um ihn keine Sorgen machen. Der wird etwas anzufangen wissen mit seinem Nachsportlerleben.
Es sollte ja keine Biografie werden, schreiben Sie, sondern der Versuch, aus Dirk Nowitzki schlau zu werden. Wenn Sie jetzt mal bilanzieren, wie weit sind Sie dann am Ende vorgedrungen?
Ich glaube, ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck gewonnen, wie denn so ein Sportler so lange so gut sein kann. Was dazugehört, mental, körperlich, wie viel Arbeit, wie viel Energie, wie viel Fokus und Konzentration, welche Genauigkeit und Akribie dazugehört. Und ich glaube, mehr kann man aus so einer Situation nicht rausholen. Ich glaube, dieses System, was ich beobachtet habe, diesen Menschen, den ich beobachten konnte, dem bin ich schon ganz schön nahe gekommen und habe verstanden, warum er so ein großer Basketballspieler werden konnte und bleiben konnte.
The Great Nowitzki, das Buch von Thomas Plätzinger, kommt am 22. August, also nächste Woche, raus. Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hat mit dem Autoren gesprochen. Der erste Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga ist rum. Im letzten Spiel hat RB Leipzig 4:0 bei Union Berlin gewonnen. Stefanie Bartschik berichtet.
Die einen sind noch nicht so wirklich angekommen in der Fußball-Bundesliga. Die anderen sind vom Start weg voll da. Leipzig gewinnt mit 4:0, auch in der Höhe verdient beim ersten FC Union. Nach drei Toren in der ersten Hälfte von Halstenberg, von Sabitzer und von Werner. Alle drei Buden gefallen, nachdem Union im Aufbauspiel katastrophale Fehler gemacht hat. Leipzig reagiert hat und schnell umgeschaltet hat in den einzelnen Situationen. In der zweiten Hälfte die Leipziger dann einen Gang zurückgeschaltet. Union mit mehr Ballbesitz. Allerdings konnten die Eisernen nicht viel draus machen. Nkunku erhöhte dann noch auf 4:0. Aber mal ganz ehrlich, RB hätte hier heute auch mit einem 5 oder 6:0 rausgehen können. Also es ist so ein bisschen Schadensbegrenzung. Es ist ein schwarzer Start in die Bundesliga aus Sicht des ersten FC Union.
Und seit heute Abend wissen Union Berlin und RB Leipzig auch, gegen wen sie in der zweiten Runde des DFB-Pokals spielen sollen. Die ist nämlich heute Abend ausgelost worden. 16 Partien insgesamt hier zum Mitschreiben. Union Berlin muss in der zweiten Runde zum SC Freiburg fahren. RB Leipzig spielt beim VfL Wolfsburg. Hier die übrigen 14 Partien. Kaiserslautern gegen Nürnberg. Der Pokalschreck der ersten Runde. Verl gegen Holstein Kiel. Duisburg gegen Hoffenheim. Saarbrücken gegen Köln. Darmstadt gegen den Karlsruher SC. Leverkusen gegen Paderborn, Fortuna Düsseldorf gegen Erzgebirge Aue, VfL Bochum gegen Pokaltitelverteidiger Bayern München, Arminia Bielefeld gegen Schalke 04, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC gegen Dynamo Dresden, Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim, der HSV gegen den VfB Stuttgart und St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt. Die zweite Pokalrunde ist am 29. und 30. Oktober 2019. Das war Sport am Sonntag. Noch der Tipp auf unser Sportgespräch heute Abend 23.30 Uhr mit dem Mainzer Trainer Sandro Schwarz. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung und einen angenehmen Abend noch.